Ja, guten Morgen von mir erstmal auch, von hier vorne. Mein Name ist Thorsten Holler. Ich bin der Ehemann von Rebecca Holler, geborene Espenschied, also der Schwiegersohn von Uwe und Andrea. Dann kann man es vielleicht ein bisschen einordnen. Zur Verteidigung, es könnte heute Morgen vielleicht für den einen oder anderen, ich weiß nicht, provokant sein. Sie wussten nicht, was sie taten, als sie mich einluden hierher. Genau. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin 37, wir haben zwei Kinder, der Samuel und die Elisabeth, die sind jetzt gerade nach hinten gegangen. Und derzeit befinde ich mich nicht Elternzeit, ist eigentlich falsch, da würde ich ja quasi irgendwie ja Geld oder sowas dafür kriegen, sondern ich bin gerade der Familienpapa und der Hausmanager zu Hause, kümmere mich um das alles, die Kinder, Haus, Garten, damit meine Frau ihr Studium zu Ende bringen kann. Die hat nämlich damals, als wir Nachwuchs bekommen haben, ihr Studium unterbrochen und dann war ich lange Zeit arbeiten und jetzt ist die Zeit gekommen, wo sie jetzt ihr Studium mal zu Ende bringt und ich werde dann sozusagen, bin zu Hause und kümmere mich um das alles. Genau, ich habe Theologie studiert in Wuppertal am Johanneum, habe da meine Diakonenausbildung gemacht und dann war ich in der Pfalz ein paar Jahre, habe da in der Kirchengemeinde gearbeitet und dann bin ich zum CVM gewechselt, habe da den CVM begleitet und jetzt begleite ich meine Kinder zu Hause und arbeite noch ehrenamtlich, predige manchmal hier und da und freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Die Predigt, die ich mitgebracht habe, dreht sich um Christi Himmelfahrt. Also ich dachte mir, naja, wenn ich schon da bin nach Christi Himmelfahrt, bietet sich das Thema ja an. Und als ich so drüber nachdachte, also ich hab nur kitschige Jesusbilder gefunden, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Da war ich jetzt nicht so begeistert von, deswegen habe ich einen anderen Superhelden genommen, der auch gerne mal im Himmel rumfliegt. Zwar nicht von ganz alleine, das ist Iron Man, für die Person nicht so ganz kennen. Das ist einer der Superhelden der Modernen, der gerne auch mal im Himmel rumfliegt. Und als ich darüber das Thema nachgedacht habe, Himmelfahrt, kam mir irgendwie so der Untertitel in den Sinn, ein Himmelfahrtskommando? Und das ist ja ganz spannend, wenn man dieses Wort Himmelfahrtskommando hört, da denkt man ja eigentlich erstmal an was ganz anderes. Und ich habe dann auch mal direkt das Internet gefragt, so ein Lexikon, was versteht man unter Himmelfahrtskommando? Und die Erklärung dazu lautet, militärisch, Unternehmen mit unwahrscheinlicher Rückkehr der Einsatzkräfte, auch übertragen Unternehmen mit wenig Aussicht auf Erfolg. Und dann dachte ich mir so, also eigentlich ist Himmelfahrt doch genau das Gegenteil. Also Jesus hat doch eigentlich das Kapitel erfolgreich abgeschlossen. Wie kommt man denn dann davon, dieses Wort komplett umzudeuten? Wie man dazu gekommen ist, kann man nur vermuten, oder kann ich nur vermuten. Aber auf jeden Fall muss ich feststellen, das Unternehmen, die Aufgabe, das, was Jesus tun wollte, das hat er erfolgreich zu Ende gebracht mit Himmelfahrt. Und er sagt jetzt, ihr Lieben, meine Zeit ist jetzt wirklich hier vorbei. Ich habe den Tod besiegt. Ich bin auferstanden von den Toten. Und jetzt kann ich euch verlassen. Also wie das schon auch vorhin gesagt wurde, körperlich sagt er jetzt wirklich Ade. Und sagt, diese Zeit hier auf Erden mit meinen Füßen durch diesen Staub und Dreck zu laufen, das ist vorbei. Und deswegen fährt er in den Himmel auf. Ich glaube, wenn man Himmelfahrtskommando als aussichtsloses Unternehmen darstellt, als sagt, das ist gescheitert, dann ist das vielleicht so ein bisschen auch manchmal wie Nicht-Christen oder Menschen von außen auf das gucken, was da eigentlich an Ostern oder Himmelfahrt passiert ist. Da sagen ja plötzlich die Jünger, Jesus ist von den Toten auferstanden. Dann müsste man das ja beweisen können. Dann müsste der ja jetzt hier sein und anfassbar, wenn er den Tod besiegt hat. Müsst ihr sagen, geh mal dahin, dann kannst du den Jesus angucken. Immer noch ohne Falten, ne? Algert, vielleicht immer noch seine Sandalen an die gleichen. Geh dahin, guck dir den Jesus an. Aber das haben sich gedacht, wie lösen wir denn das Problem? Ach, wir lassen ihn einfach wieder verschwinden. Auffahren in den Himmel, weg ist er. Problem gelöst. Dann können wir sagen, er ist auferstanden von den Toten, aber wir müssen es ja nicht irgendwie beweisen. Ist ja super. Also manchmal kommt mir das so vor, dass Außenstehende das so ein bisschen so dahinter vermuten, dass man da sagt, ach, jetzt haben sie ihre Grundlage, alles gut. Aber von der Innenansicht für uns, für mich, ist es ja was ganz anderes. Es war ja der erfolgreiche Abschluss von Ostern. Jesus sagt, es ist vorbei, etwas Neues wird jetzt kommen und beginnen. Und da heißt es ja, mit unwahrscheinlicher Rückkehr der Einsatzkräfte. Wir schauen jetzt mal in die Bibel rein, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da sagt Jesus ja eigentlich nämlich genau das Gegenteil zu uns. Oder nicht Jesus, sondern die Engel sagen das. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also nichts von wegen keine Rückkehr. Jesus wird sogar noch einmal später wiederkommen. Und Himmelfahrt ist mehr als nur der Erfolg. Man könnte auch fast sagen, to be continued, es wird weitergehen. Und damit sind wir mitten im Geschehen von Himmelfahrt. Ostern hatten wir jetzt, ein paar Tage her, Pfingsten liegt vor uns und wir haben diese Zwischenzeit. Und was soll ich jetzt mit Himmelfahrt anfangen? Also manchmal ist das ja auch so der Feiertag, finde ich, der untergeht. Ostern wird ganz groß gefeiert, Osterfeuer, Osternächte, der Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Und Pfingsten wird groß gefeiert, die Kirche ist gegründet, der Heilige Geist kommt auf die Gläubigen herab. Und Himmelfahrt ist so dazwischen irgendwie. Wurde ja auch sehr von uns Männern gekapert, der Vatertag quasi. Ich sag, ich feiere auch immer Vatertag, das ist der Tag, an dem Jesus zum Vater ging. Aber tut mir leid, liebe Mütter, übrigens heute Morgen, dass wir an eurem Tag, an Muttertag, über den Vatertag reden. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem nicht zu kurz kommen werdet heute. Also im Gottesdienst kriegt ihr auf jeden Fall nochmal einen Segen ab extra, aber vielleicht auch zu Hause von euren Kindern. In der Apostelgeschichte, da heißt es jetzt nämlich weiter, in Kapitel 1, Vers 3 und oder 3 bis 5. Da heißt es, sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusagen abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus nutzt diese Zwischenzeit nochmal für ein Kurztheologiestudium. 40 Tage Intensivbibelkurs zum Thema Reich Gottes. Zusammenhänge, was da nochmal alles zu sich hat. Also finde ich auch spannend, ne? Die 3 Jahre vorher, die er mit den Jüngern erlebt haben, haben anscheinend nicht gereicht. Er macht nochmal so einen Auffrischungskurs. Vielleicht jetzt nochmal etwas bekräftigter durch Ostern. Erklärt er ihnen nochmal die ganzen Sachen. Bibel lesen. Also zumindest Altes Testament damals, Neues war noch in der Mache. Und dann sagt er ihnen, wartet ab, habt Geduld. Geduld schien damals schon auch ein Thema zu sein. Wie sehr wäre das heute ein Thema? Also wenn man bedenkt, dass wir momentan eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden haben, dann brauchen wir einen neuen Impuls, sagt man so sehr. Geduldig Dinge abzuwarten. Das ist dann auch das Thema. Aber nicht einfach nur Däumchen drehen und sagen, ja, und jetzt? Sondern er sagt, geduldig warten auf etwas, auf den Heiligen Geist. Er ist eure Kraft, er ist eure Ausrüstung und er wird euch helfen, Zeuge zu sein. Und damit sind wir quasi mal im ersten Punkt heute, diese Zwischenzeit nutzt Jesus für Theorie. Theorie vom Reich Gottes. Und eigentlich sind wir Deutschen ja so gute Theoretiker. Man sagt uns nach, das Land der Dichter und Denker. Zumindest war das früher mal so. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so über uns sagen würde. Alle jammern ja darüber um, alles wandert ab und bei uns passiert nichts mehr. Aber ich glaube, so wie ich uns Deutsche manchmal wahrnehme, sind wir schon immer noch sehr gute Kopfmenschen. Also wir suchen Erklärungen für alles, wir versuchen uns das hinzulegen, uns Lösungen zu finden. Und ich glaube schon, dass das eine Stärke von uns ist. Nachzudenken, zu analysieren, anzuwenden und dann zu gucken, wie machen wir das? Die Kunst ist es, sich nicht darauf zu verlassen nur. Wisst ihr, manchmal hat man richtig gute Pläne für etwas. Man sagt doch, also in der Bibel kann man das doch so lesen oder da gibt es doch so diesen Kurs und wenn man das macht, dann muss doch das funktionieren. Also wenn wir diesen Glaubenskurs anwenden, dann kommen doch automatisch die Menschen zu uns in die Gemeinde und zum Glauben oder sowas. Oder wenn wir jetzt dieses Konzept anwenden, dann muss doch Gemeindewachstum stattfinden, weil das kommt ja aus der Gemeinde, wo das funktioniert hat. Vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, manchmal klappt es dann doch nicht mit den besten Theorien oder sowas. Theorie ist gut, aber nicht alles. Und viele gute Werke, Projekte und Sachen sind auch schon gescheitert. Und manche haben auch funktioniert. Theorie ist nicht immer alles. Die Jünger hätten ja auch damals sagen können, super Jesus, jetzt haben wir nochmal einen Intensivkurs mit dir gemacht, lass uns rausgehen, jetzt bauen wir dein Reich auf, wie du das doch gesagt hast, wir sagen es der ganzen Welt. Nee, Jesus hatte gesagt, stopp. Wartet nochmal ab, das wird so nichts. Ihr habt Theorie, ihr habt sogar auch schon Praxis gehabt, 3 Jahre mit mir. Da durften sie ja auch mal beten für die Kranken und Dämonen austreiben und sowas. Also sie hatten ja auch praktische Theologie. Aber Jesus sagt, du kannst viel üben, du kannst viel gute Gedanken haben, aber da fehlt noch was. Er tritt da auf die Bremse. Finde ich schon ganz, ganz spannend. In Lukas 24 heißt es dann, also ich springe so ein bisschen, Lukas ist ja derselbe, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, der schreibt an ein, zwei Stellen ein bisschen was anderes, noch ergänzend oder so. Da heißt es im Vers 48, ihr seid Zeugen für das alles, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, damit ihr ausgerüstet werdet. Also Jesus sagt, ihr habt die Praxis, ihr habt die Theorie, was euch fehlt, ist die Kraft. Ihr habt Motivation jetzt gerade, das kennt man vielleicht auch. Dann kommt einer, der gibt einen guten Gedanken mit, man ist motiviert und hat so eine Startenergie, aber das kann auch ganz schnell mal verebben mit dem ersten Gegenwind, mit dem ersten, es läuft schief oder dann startet man und es kommt keiner. Also soll es auch schon mal gegeben haben. Und Jesus sagt, es fehlt euch meine Kraft. Das, was Jesus selbst in seinem Dienst erlebt hat. Jesus hat ja auch nicht schon als Teenager angefangen, irgendwie Reich Gottes zu bauen, sondern er wurde getauft mit dem Heiligen Geist. Und das war der Startschuss für seinen Dienst. Kraft vom Himmel für Jesus, für den Dienst. Und Jesus sagt, und dieses Prinzip, das gilt auch für dich und für euch. Kraft von oben für euren Dienst dann. Gute Theorie, gute Praxis, Motivation ist alles super und hilft ungemein, aber es fehlt was. Und die Jünger haben sich das zu Herzen genommen. In Vers 50, habe ich mein Taschentuch hingelegt. In Vers 50 lesen wir, wie jetzt wirklich diese Himmelfahrt passiert. Jesus führt die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Jesus segnet sie. Und auch das finde ich ganz spannend. Jesus segnet die Jünger, aber das ist immer noch nicht der Startschuss. Und dann fährt er auf. den Vers habe ich jetzt tatsächlich einfach weggelassen. Das war sozusagen, das ist jetzt diese Zeit vor der eigentlichen Himmelfahrt. Unterricht, nochmal abbremsen, sagen, wartet, lernt, denkt nochmal drüber nach, verinnerlicht, was ihr gehört habt, diese Prinzipien. Und dann segnet er sie und dann verschwindet er. Und dann ist er weg. Und dann, tatsächlich, den Vers habe ich gar nicht dazu genommen. Springen wir mal in die Apostelgeschichte, 1,12 bis 14. Nächste Stelle. Und daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg weg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt. Also sie gehen wieder zurück in das Gewohnte. Der nächste Vers. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, die Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Und schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. So, da Pfingsten wollen wir noch nicht drüber predigen, das kommt dann noch. Aber bis zu diesem Tag heißt es, beten anhaltend und einmütig sind sie zusammengekommen und haben betend gewartet. Also nicht irgendwie anders, sondern betend. Im Lukas-Evangelium sagt, Lukas beschreibt es auch etwas genauer noch. Da heißt es, sie freuten sich und priesen Gott. Sie haben gejubelt, dass quasi das, was passiert war, zu einem guten Ende gekommen ist. Und sie wussten zwar nicht genau, wie es weitergeht, wie diese Kraft sich anfühlt, wie das aussieht, was genau passieren wird. Aber es war wohl genug Grund da, um zu preisen und zu loben. Für das, was Gott bis dahin getan hat. Also diese Zwischenzeit ist gefüllt mit Theorie, mit über Gottes Wort nachdenken, es im Leben anwenden und loben. Beten. Ich bin schnell im Bitten. Also ich habe gerne mal so eine Gebetsliste mit vielen Gebetsanliegen. Und was ich mittlerweile auch schon besser kann, ist auch danken. Also ne, so einen Tag Revue passieren lassen, was gut gelaufen ist und so. Wo ich aber wirklich manchmal noch Hilfe brauche, und da bin ich froh, dass es Lobpreismusik zum Beispiel gibt, ist Loben. Ne? Also ich komme mir auch manchmal etwas komisch vor, wenn ich sage, Gott, das hast du gut gemacht. Wer bin ich schon, dass ich sage, Gott, das hast du gut gemacht. Also ich meine, wenn ich zu meinem Sohn sage, ne, das hast du gut gemacht in der Schule, das kann ich ja verstehen. Aber dass ich zu sagen, so, Gott, so versuche auf die Schulter zu klopfen, was nicht geht. Ne? Aber so, ja Gott, also ne, das so mit dem Frühling, die verschiedenen Grüntöne, das finde ich immer wieder genial, das hast du gut gemacht. Also manchmal komme ich mir dann noch komisch vor, ich weiß nicht warum, aber und da helfen mir Lobpreislieder. Einfach mal über Gottes Größe zu singen, über seine Herrlichkeit, wie er Dinge gemacht hat, wie er ist und was er getan hat. Und nicht nur zu sagen, danke, dass du mich gerettet hast, sondern zu sagen so, ist super, weil dass du einen Plan hattest von Anfang an. Genial, wie du das gemacht hast, den Tod zu entmachten. Gott zu loben. Und das zu lernen. Auch in einer Zwischenzeit, wo man vielleicht noch nicht die großen Ergebnisse sieht vom Pfingstfest. Wo man selbst nicht weiß, wie es weitergehen wird. Und deswegen heißt es, wenn wir warten, ist nicht nur mit Däumchen drehen, die Zeit zu verbringen. Oder zu sagen so, ja, also Jesus, ich wusste nicht, was ich tun soll, ich habe Gartenarbeit gemacht. Oder das Haus geputzt oder mein Auto gemacht oder sowas, ja, hat ja nichts Besseres zu tun. Ja, also kann man auch mal machen, Gartenarbeit ist auch nicht verkehrt, das Auto zu wischen oder sowas. Aber sich Zeit zu nehmen, Gott zu loben, ist auch nicht ganz verkehrt. Und das kommt jetzt alles zusammen in dieser Zwischenzeit. Theorie, Loben und zielgerichtetes Warten, nenne ich es, ausrichten auf den Heiligen Geist. Ich weiß jetzt nicht, Heiliger Geist ist ja immer so ein Thema. Also zumindest kenne ich das. Ich komme selbst aus dem landeskirchlichen Kontext. Ich bin in der Pfingstgemeinde irgendwie zum Glauben gekommen über den Alpha-Kurs, war dann in der lutherischen Gemeinde am Arbeiten so. Und so manchmal können wir Christen ja untereinander so uns überlegen, so, oh Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wer steht da jetzt wo, zu wem bete ich eigentlich, wen spreche ich an? Und wo ich immer sage so, Kinders, ich glaube, das ist Gott relativ egal. Vielleicht nimmst du einfach mal alle drei Sachen. Ich finde jedenfalls ganz spannend, dass in Verbindung mit Himmelfahrt und seinen letzten Worten, die Jesus gewählt hat, der Heilige Geist eine ziemlich große Rolle spielt. Und wenn ich mein eigenes Leben angucke, dann habe ich das auch erlebt, Theorie, Loben und Ausrichten, wo ich mich auf Gott ausgerichtet habe und gesagt habe, okay, Heiliger Geist, da steht in der Bibel drin, dass du in mein Leben kommen sollst und mir Kraft geben sollst. Dann möchte ich das jetzt erleben, weil ich das jetzt gerade brauche. Ich fühle mich nämlich schwach oder ich habe keine Motivation. Und in unserem Leben, in unserem Glauben gibt es so Phasen. Phasen wie Ostern. Da freuen wir uns darüber, dass wir Jesus kennen. Da freue ich mich darüber, dass er mir meine Schuld vergibt und dass ich frei bin. Dass ich weiß, wo es einmal mit mir hingehen wird. Das habe ich besonders erlebt, als ich zum Glauben gekommen bin. Ganz am Anfang meines Glaubens habe ich das sehr, sehr intensiv erlebt. Da war das sozusagen die Phase meines Lebens, das Osterfest. Und das habe ich immer wieder zwischendrin in meinem Leben erlebt, wenn ich an mein eigenes Versagen gestoßen bin. Wenn ich irgendwo Schuld auf mich geladen habe. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil ich dann erlebt habe, und Ostern ist real in meinem Leben, Jesus vergibt mir. Und dann gibt es diese Phase im Glauben, da ist nicht so wirklich richtig viel passiert. Diese Osterphase, die war auch sehr umkämpft in meinem Leben. Menschen, die gesagt haben, Thorsten, was glaubst du da eigentlich für einen komischen Quark? Oder kommst du mit deinem Leben nicht zurecht, dass du Jesus brauchst, der dir vergibt oder sowas? Lern einfach dir selbst zu vergeben. Ne? Und dann gibt es Phasen, so wie diese Zwischenzeit, da habe ich Bibel gelesen. Fand ich das ganz spannend, habe viel gelernt. Bin in irgendwelche Kurse reingegangen oder sowas, ne, und habe gesagt, ja, cool, Jesus, jetzt kenne ich dich, ja, bin mit dir unterwegs. Habe das so wie so ein Schwamm aufgesaugt und immer mehr gelernt und fand das gut, Reich Gottes fand ich faszinierend. So. Und das war alles so für mich. Es hat keinen interessiert drumherum. Und das war eine sehr entspannende Phase in meinem Glauben. Und dann kam eine Phase, wo ich gemerkt habe, dass Jesus sagt, ja, Thorsten, das, was du mit mir hast, was wir haben, das ist etwas Besonderes, aber ich möchte auch, dass deine Eltern das haben. Und dann habe ich angefangen, mit meinen Eltern über diesen Jesus zu sprechen. Also das, was sozusagen jetzt hier schon vorgegriffen ist, zu sagen, Zeuge zu haben, gesagt, Mama, Papa, dieser Jesus, das ist eine super Sache. Dann habe ich aber Diskussionen losgetreten bei meinen Eltern. Und dann ging das los. Und dann war das so eine Frage meiner Eltern so, ist die Gemeinde, wo du hingehst, ist das nicht so eine Sekte? Ist das nicht besser, wenn du da nicht hingehst? Und so. Ja, und dann hat es angefangen, wieder Reibereien zu geben in der Familie. Dann war die entspannte Phase plötzlich vorbei. Die Zwischenzeit war vorbei. Ich bin rausgegangen, bin Zeuge gewesen. Dann habe ich gesagt, Gott, ich kann das alleine gerade nicht. Ich werde mit meinen Eltern nicht fertig. Also vor allem mit meinem Vater. Ja, und habe gesagt, Heiliger Geist, da steht, du musst mir Kraft geben, Zeuge zu sein. Hab Gott darum gebeten, dass er kommt mit seinem Geist. Und er kam, er hat mir mehr oder weniger die guten Worte gegeben oder zumindest immer die Ideen, was ich mit meinem Vater machen soll. Ende der Geschichte war, meine Eltern sind auch zum Glauben gekommen. Sie haben sich dann diese Gemeinde mal angeguckt, wo ich hin nicht gehe und so weiter und so fort. Und sind auch zum Glauben gekommen. Und wenn ich meine Eltern angucke, haben die plötzlich dasselbe erlebt. Das war ganz viel Reiberei am Anfang so mit diesem Glauben und was ihr auch so komisch drauf, und dann haben sie Jesus kennengelernt und haben ihn angenommen, das war super, haben sich gefreut, und dann hat mein Vater angefangen, ganz viel Bibel zu studieren und sich so rein, und dann war wieder alles ruhig, und dann hat er angefangen, in seinem Männerkreis im Ort von diesem Jesus zu erzählen. Und dann war er auch einer von diesen Spinnern. Und hat auch Gegenwind bekommen. Und das, was wir an Himmelfahrt als Ausblick bekommen und was klar sein ist, es war am Anfang, war es eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit der Elite damals. Dann, um Himmelfahrt, wurde es ein bisschen ruhig, da haben sie sich zurückgezogen, still, anbetend, lobpreisend, als Gemeinde für sich. Und dann sind sie raus in die Welt gegangen. Und da wurde es wieder turbulent. Also fragt man den Paulus, das war jetzt nicht nur Entspannung pur. Oder die anderen Jünger. Guckt in die Kirchengeschichte. Viele haben ein nicht schönes Ende genommen. Da bin ich froh, dass ich in Deutschland lebe. Was will ich damit sagen? Himmelfahrt ist so eine Art Entspannungsphase, wobei wir ja auf etwas warten, nämlich auf den Heiligen Geist. Fragt mal meine Kinder, wenn ich sage, ihr sollt warten auf Weihnachten oder auf den Geburtstag. Das ist keine entspannende Zeit für die. Ist es morgen soweit? Wie viele Tage noch? Wie oft noch schlafen? Wir haben jetzt so einen Kalender, den kann man immer umblättern, damit dann die Tage weniger werden. Und ich glaube, manchmal sind wir Christen in so eine, kommen wir so rein und sagen so, ach ja, Jesus, jetzt ist ja gerade so eine schöne Phase mit dir. Es ist so angenehm, ich lese so Bibel und lerne da so ein paar Sachen für mich, das finde ich so schön. Kann das nicht so entspannt bleiben mit meinem Glauben? Das genießen viele. Und auf der anderen Seite merkt man manchmal vielleicht auch in sich so eine Unruhe und sagt so, also eigentlich würde ich mir ja wünschen, dass in meiner Familie mehr Menschen zum Glauben kommen. Ich würde mir wünschen, dass meine Gemeinde wächst, dass Freunde von mir zum Glauben kommen oder so. Und so eine Unruhe. Und dann kann ich dir sagen, sobald du dieser Unruhe dann Platz machst und Raum gibst, wird es wieder ungemütlicher werden. Ich hatte jetzt diese Phase, wo ich nicht mehr gearbeitet habe im Reich Gottes, hauptamtlich als CVJMer, zu Hause gerade so. Das war eine sehr entspannende Phase für mich. Da habe ich so ein bisschen ehrenamtlich in der Gemeinde gemacht, war okay. Und dann haben wir bei uns angefangen, einen Royal Ranger Stamm zu gründen. Also so Pfadfinder, Christliche, haben mir gesagt, wir haben nicht wirklich was für unsere Kinder und Jugendlichen, also gründen wir jetzt einen Royal Ranger Stamm. Und da bin ich dann angefragt worden, da mitzuarbeiten und habe dann so die eine Gruppe, Altersgruppe übernommen. Und das kam, weil wir in der Gemeindeleitung den Eindruck hatten, dass der Heilige Geist sagt, jetzt ist das Startsignal da, jetzt komme ich und gebe euch die Kraft, das zu starten. Es waren Mitarbeiter da, es waren Leute da, die plötzlich gesagt haben, ja, Motivation ist da. Und dann kam er und hat uns ausgerüstet. Und das Ding ist eingeschlagen für uns, also wir haben jetzt ein Jahr Royal Ranger. Wir haben drei Gruppen. Unsere Gruppe ist bei, gerade jetzt so sind wir bei 12 bis 14 Kindern, aus dem fast nichts. Und wir haben monatlich, wo immer wieder ein Kind dazukommt, Gemeinde, Externe kommen dazu, wo wir gesagt haben, und wir haben nicht groß Werbung gemacht, wir haben nichts dafür gemacht. Das war einfach die Zeit, wir mussten warten, es wurde vorbereitet. Und was ich für mich persönlich plötzlich gemerkt habe, ist, es wurde wieder unruhig. Ich habe wieder gemerkt, wenn ich wurde angegriffen. Ich hab, das hat mich Kraft gekostet. Ich habe diese Arbeit gerne gemacht, aber es ist so anstrengend. Ich saß zu Hause, es ist wieder Freitag. Werden die Mitarbeiter alle da sein? Jetzt muss ich wieder alles vorbereiten. Ich habe Anfechtungen erlebt, wie ich sie selten erlebt habe. Und ich musste wirklich zu Gott sagen, Gott, du hast gesagt, das ist gerade richtig und ich merke, meine Kraft wird weniger. Wir kommen auf die Zielgerade. Ich möchte eine Stelle aus dem Johannesevangelium mit euch nochmal angucken, die Johannes 16, Johannes 16 Vers. Im Johannes 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, und ja, nehmt mal das alles. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Das war noch vor Ostern. Dann von wegen Traurigkeit und Überforderung. Das viele, ne, was er zu sagen hat, ich glaube, das hat er danach geholt in den 40 Tagen dann. Aber dieser eine Satz in der Mitte, doch glaub mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wie oft hätte ich mir manchmal schon real Jesus neben mich gewünscht, der mir in den Ohr stritt irgendwie oder der mich liebevoll in den Arm nimmt. Aber Jesus sagt hier, es ist gut, dass ich weggehe. Denn das Problem wäre, wenn Jesus hier wäre, mich in den Arm zu nehmen, könnte er viele Millionen andere Menschen nicht in den Arm nehmen auf dieser Welt. Weil er ja nur hier bei mir jetzt gerade ist. Und Jesus und Gott, also, die haben einfach so weit gedacht als Dreieinigkeit und haben gedacht so, was machen wir denn? Also wenn ich Jesus als Mensch da habe, ist er an einem Ort, an einer Stelle. Lösung, ich schicke einfach den Heiligen Geist, meine Kraft, in jeden Gläubigen. Überall hin. Und das ist gut. Der Heilige Geist ist es gut, wenn wir uns auf ihn ausrichten und sagen, ich brauche dich. Das ist eine spannende Frage, wo stehst du in deinem Glaubensleben? Studierst du gerade die Bibel, wie die Jünger nochmal ein Theologiestudium kriegen? Lernst du gerade was? Bist du in der Phase, wo du sagst, ich bin Gott am Loben und am Preisen? Oder bist du eigentlich gerade, dass du eigentlich sagst, ich würde gern diesen Heiligen Geist mehr haben? Also, wir brauchen nicht drüber diskutieren. Jeder, der Jesus Herr nennt, hat den Heiligen Geist. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Aber meine persönliche Erfahrung ist, ich kann auch mehr von ihm haben. Also es ist ein bisschen wie, wer eine Gasheizung hat oder zumindest aus dem Chemieunterricht so einen Bunsenbrenner kennt, da gibt es so eine kleine Flamme dran, die ist immer am Brennen, damit man die Heizung hochfahren kann, damit die quasi heiß wird, damit der Bunsenbrenner anspringt. Und diese Flamme ist der Heilige Geist in jedem Gläubigen, der ist da. Und ich in meinem Leben habe erlebt, ich kann das auch aufdrehen und sagen, mehr von dir. Und dann sagt Gott, okay, mehr. Und er gibt mir mehr Heiligen Geist. Das macht mich nicht zu jemand Besserem oder was weiß ich nicht, aber es macht mich zu jemandem, der in dem Moment vielleicht mehr Kraft hat. Oder die richtigen Worte finden kann oder sowas. Du kannst dich ja selbst manchmal fragen, wie praktisch. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern hier, wartet auf den Heiligen Geist, sehnt euch nach ihm, sucht ihn. Der Heilige Geist wird Tröster genannt, er wird Helfer genannt, er wird Lehrer genannt. Für mich bedeutet das, in meinem Glauben bedeutet das, ich lese Bibel, ich verstehe was nicht, dann sage ich, Heiliger Geist, du sollst mein Lehrer sein. Also erklär mir jetzt, was hier steht, ich verstehe es nicht. Wo ich ganz oft noch Hilfe brauche, ist, wenn ich merke, dass mir nicht gut geht, dass ich traurig bin. Dann bin ich dazu noch geneigt, manchmal diese Trauer irgendwie gerne mit irgendwas anderem wegzuschieben. Eine Runde Computer zocken oder irgendwie mich mit Freunden treffen oder sowas. Dann vergisst man schnell, dass man irgendwie traurig oder niedergeschlagen ist. Jesus sagt dazu das Rezept, hol den Tröster. Sag, Heiliger Geist, sei mein Tröster jetzt. Wenn du was vorbereitest, deinen Dienst, und das fällt dir gerade schwer, den Kinderdienst, einen Lobpreisdienst, Gebetsdienst vorzubereiten, dann sag, Heiliger Geist, ich brauche jetzt gute Worte. Zeig mir, welche Lieder wir singen sollen. Gib mir eine gute Andacht. Das ist seine Aufgabe. Das hat sich Jesus dabei gedacht, als er gesagt hat, ich bin weg, aber es kommt einer, der gibt dir die Kraft, der gibt dir das Nötige, was du brauchst, um jetzt dann rauszugehen und Zeuge zu sein. Und dann kannst du mit der Theorie, die du hast, mit deiner Motivation und meinem Loben, kannst du dann mit Gottes Kraft das auch tun. Also, Himmelfahrt ist die Vorbereitungszeit und ist eine Zwischenzeit, in die wir immer wieder kommen, in der es gut ist, Gottes Wort zu lesen und zu studieren. In der es gut ist, Gott zu loben. Nicht zu bitten, nicht zu danken, sondern einfach mal zu loben. Und es ist gut, zu sagen, Jesus, dann schick mir doch deinen Stellvertreter jetzt nochmal ganz mehr, ein bisschen erfahrbarer, ein bisschen mehr Vollmacht, dass ich jetzt diese Aufgabe, die vor mir liegt, sie gut bewältigen kann. Dafür ist er gekommen. Ich bete mit uns noch. Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass es gut ist, dass du weg bist und dass du deinen Geist geschickt hast auf uns herab und dass er in uns wirksam ist. Und ich möchte dich bitten, dass er unser Lehrer ist, wenn wir dein Wort lesen. Dass er unser Lobpreisleiter ist, unser Loben anzustoßen und zu führen, dich zu verehren und dir die Ehre zu geben. Und dass du, Heiliger Geist, die Kraft bist, die uns Zeugen sein lässt. Vor unserer Familie, vor Freunden, auf unserer Arbeit, in unserer Stadt, in unserem Dorf. Danke, dass du hier bist. Erlebbar, spürbar, nahbar. Und dass wir in dieser Zeit sein dürfen, warten dürfen darauf, rauszugehen. Amen.